Hi, ich bin Maria und das hier ist Bodensatz. Ein Podcast, der ein anderes Licht auf das Thema Essen wirft. Oder werfen soll, denn wir befinden uns hier in Folge 1. Bodensatz, komischer Name, Bodensatz für all das, was am Boden einer Tonne kleben bleibt. Eine Abfalltonne zum Beispiel. Die Dinge, die weniger schön sind, aber ein zweites Hinsehen verdienen, thematisieren. Kein Avocado-Toast im rechten Licht, sondern was wir essen und wie wir essen auf dem Prüfstand. Und da gibt es einiges zu tun. Der Wunsch, diesen Podcast zu machen, kam für mich aus dem Gedanken heraus, mich wirklich mit dem Thema Essen, Lebensmittelverschwendung genauer, auseinanderzusetzen. Ich lese so viel dazu, aber irgendwie erscheint mir das Ganze wie ein großes Puzzle. Ich wünsche mir dabei, die einzelnen Teile zusammenzusetzen, Stück für Stück ein großes Bild sichtbar zu machen, das auch für andere dann nachvollziehbar wird. Also, was hat mein Konsum, meine Ernährung, was haben die mit dem Rest der Welt zu tun, mit dem Klima? Inwiefern kann Konsum einen Unterschied machen? Wie haben sich unsere Essgewohnheiten in den letzten 40 Jahren verändert, seit dem Siegeszug des Neoliberalismus? Und was passiert, wenn Essen seine sozialen Funktionen gänzlich verliert? Zusammenhänge, die es meiner Meinung nach verdienen, besprochen zu werden. Ich versuche zu verstehen, wie es so weit kommen konnte, dass Lebensmittel längst nicht mehr das sind, was sie eigentlich sein sollten, nämlich Mittel, die notwendig zum Überleben sind, die mehr sind als immer die günstigste Entscheidung zwischen zwei Angeboten. Und ja, es ist komplex und ja, es bringt nichts, den moralischen Zeigefinger zu schwingen. Das reicht nämlich nicht. Du bist, was du isst. So ähnlich hat Ludwig Feuerbacher das im 19. Jahrhundert formuliert. Für die Deutschen bedeutet das ziemlich viel Fleisch, 60 Kilo pro Person und Jahr. Und ziemlich günstig, denn in Deutschland gibt es die günstigsten Lebensmittel europaweit. In Europa ist Deutschland Anbieter billigster Lebensmittel. Das ist möglich, weil einige wenige große Einzelhändler den Markt unter sich aufteilen und dementsprechend Druck auf Landwirte ausüben können. Den Landwirten bleibt am Ende sehr wenig Geld für die eigenen Produkte übrig. Etwa 30 Cent pro Liter Milch zum Beispiel. Da ist dann nur noch sehr wenig Spielraum für eine ökologische, tierfreundliche Landwirtschaft. Vor allem, wenn Agrarsubventionen, wie bisher üblich, ungerecht verteilt werden. Denn diese Gelder werden rein nach Fläche vergeben und eben nicht nach Nutzungskonzept, was eigentlich logisch wäre. Davon profitieren immer große, kapitalreiche Konzerne. Dabei werden die meisten Lebensmittel weltweit in kleinbäuerlichen Strukturen erzeugt, die zunehmend unter Dumpingpreisen leiden, aber auch unter dem Klimawandel und dem sogenannten Landgrabbing, also dem Stehlen von Land. Die meisten Landwirte in Deutschland wünschen sich auch eine Veränderung dieses Status quo. Ihnen liegt das Wohl der eigenen Tiere auf jeden Fall am Herzen und sie fordern auch eine Abkehr der jetzigen Agrarpolitik. Auch aus diesem Grund waren hunderte deutsche Landwirte am 2. Januarwochenende, doch Januar, mit ihren Treckern in Berlin und haben demonstriert. Unter dem Motto, wir haben Agrarindustrie satt, schlossen sich ihnen rund 30.000 Vereine, Privatpersonen und Initiativen an. Naja, und ich. Und warum war ich da? Ich denke aus ähnlichen Gründen wie viele andere Menschen zurzeit. Das Thema scheint ja jeden Menschen gerade zu beschäftigen. Egal ob Grünwähler oder Liberalen. Veganer oder Schnitzelliebhaber, das Thema betrifft uns alle, auf allen möglichen Ebenen. Es geht uns einfach alle an, unsere Gesundheit, unsere Umwelt, für die wir auch Verantwortung tragen, nämlich die Verantwortung, diese Umwelt für das Leben auf diesem Planeten und nachfolgende Generationen zu erhalten. Daran glaube ich wirklich. Während gleichzeitig eine rein auf Maximierung des eigenen Profits ausgerichtete Agrarindustrie die Zerstörung von Lebensräumen in Kauf nimmt und für ein Versprechen von Wachstum und Konsum eine stetige Verschlechterung von Luft, Wasser und Lebensqualität hingenommen werden. Schwieriges Unterfangen. Und mit dem gesunden Menschenverstand scheint man auch nicht weiterzukommen. Denn Deutschland weist heute die zweithöchste Belastung von Nitraten im Boden in der EU auf. 88% dieser Nitrate im Grundwasser kommen aus der Landwirtschaft. Genauer durch die Gülle, die die Tiere in der industriellen Tierhaltung in großen Mengen produzieren, wird der Boden verseucht und damit auch das Grundwasser. Durch die fortschreitende Überschreitung der Nitratgrenzen droht Deutschland eine Strafzahlung durch die EU. Paradoxerweise scheinen die Folgen und Missstände der industriellen Fleischindustrie hinnehmbar, während gleichzeitig das Aufstellen weiterer Windräder näher als 1000 Meter, auch an kleinste Siedlungen, eine Unzumutbarkeit sind oder darstellen. Das funktioniert auch nur, weil die deutsche Politik bereitwillig eine Industrie nährt, die auf Kosten der Umwelt und des Klimas produziert. Als sich vor 2 Wochen unsere Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner und Angela Merkel im Bundestag mit 4 Vertretern der großen Lebensmitteleinzelhändler trafen, nämlich Edeka, Lidl, Rewe und Aldi, wollte man eigentlich gemeinsam über das Problem der zu günstigen Preise von Lebensmitteln in Deutschland sprechen. Und es ging um die Möglichkeit der Einführung von Mindestbepreisungen, womit man natürlich auch eine Wertschätzung für Lebensmittel ganz neu hätte ausrichten können. Letztendlich sprachen sich alle Vertreter und Beteiligte gegen eine Einführung von Mindestpreisen für Lebensmittel aus. Auch mit dem Hinweis, dass es bereits Gesetze gäbe, die eine Unterschreitung bestimmter Mindestbepreisungen unterbieten würden. Meiner Meinung nach wurde hier eine Chance vertan. Die Regulierung des so wichtigen Marktes, den Zusicherungen der Händler zu überlassen, auch mit dem Hinweis, dass viele Verbraucher im Land sich teurere Lebensmittel kaum leisten könnten, da kommt klar zutage, Nahrung, Essen, unser Essen ist politisch. Denn Essen ist Politik. Wenn Lebensmittel, die vom Staat subventioniert werden, uns krank machen und wenn wir uns gesunde Lebensmittel nicht mehr leisten können. Der Kampf ums Essen ist somit eng mit Armut verbunden, vor allen Dingen in einem Land wie Deutschland mit dem höchsten Niedriglohnsektor Europas. Insofern ist es eigentlich wahnsinnig heuchlerisch, keine Mindestpreise für Lebensmittel festlegen zu wollen, mit dem Hinweis auf die Menschen, die es sich leisten können müssen, aber politisch nicht für diese Menschen zu kämpfen. Wäre das nicht die Aufgabe des Staates? Essen ist Politik, weil das Mittel der Mindestbepreisung auch ein Ansatz im Umgang mit Wertschätzung von Lebensmitteln gewesen wäre. Wie gehen wir mit unserem Essen um? Wie schätzen und würdigen wir Produkte, für deren Herstellung Wasser, Strom, Öl, Kilometer aufgebraucht worden und die wir für so wenig Geld erwerben können? Immer mehr, immer günstigere Lebensmittel entstehen, Essen für zwischendurch und zum Mitnehmen. Wenn jeder für sich zu Hause eine Tiefkühlpizza in den Ofen schiebt, fällt die soziale, gemeinschaftsstiftende Funktion von Essen weg. Und Fertiggerichte machen uns krank. Die Aufgabe des Staates sehe ich auch hier, den Bürger zu schützen. Die Möglichkeit einer verpflichtenden Kennzeichnung, etwa durch eine Lebensmittelampel auf der Verpackung, wurde genauso abgelehnt wie eine Mindestbepreisung der Lebensmittel. Sollte der Staat hier nicht im Sinne des Bürgers agieren? Kann es zu viel Transparenz geben? Mal abgesehen davon, dass diese Siegel nicht besonders viel bringen, diese auf nur Freiwilligkeit setzen, dieses Tierwohl-Label ist genau dieselbe Kategorie. Essen ist politisch, weil 1/3 dieser weltweit produzierten billigen Lebensmittel im Müll landen, teilweise für die Tonne produziert. In Zahlen sind es 1 Milliarde Tonnen Lebensmittel weltweit, in Deutschland 313 Kilogramm pro Sekunde und 80 Kilo pro Kopf pro Jahr. Reine Verschwendung unvermeidbar. Würden wir unseren Lebensmitteln mehr Wertschätzung entgegenbringen? Braucht es an dieser Stelle nicht auch klare Gesetze, wie in Frankreich, wo die Verschwendung von Lebensmitteln in Supermärkten verboten ist? Gleichzeitig hungern weltweit über 800 Millionen Menschen. Eines der 15 Nachhaltigkeitsziele der UN ist die Bekämpfung des Hungers. Bis 2050 soll eigentlich kein Mensch mehr hungern müssen. Doch Hunger ist nicht allein Knappheit von Essen, sondern hat auch mit dem Zugang zu Essen und zu Nahrung zu tun. Daher ist Hunger untrennbar von Ernährungssouveränität. Wer das nicht kennt, das ist das Konzept, dass Völker, Länder, Stämme und so weiter das Recht haben, die eigene Landwirtschaft und Ernährungspolitik selbst zu bestimmen. Was jetzt selbstverständlich klingt, ist im globalen Süden ein Problem, das zerstörerisch wirkt auf Staaten. Die Landwirtschaft ist der größte Arbeitgeber der Welt. Sie sichert das Überleben für 40% der weltweiten Bevölkerung. Gerade in armen und ländlichen Haushalten stellt sie die größte Einkommens- und Jobquelle dar. 500 Millionen kleine Farmen produzieren Essen in Entwicklungsländern. Deren Ernährungssouveränität, also die freie Entscheidung über die eigene Ernährungspolitik, ist gleich durch mehrere Faktoren bedroht. Zum einen staatliche Einflussnahme, dann die Abhängigkeit vom Saatgut der Agrarindustrie, aber auch die Energie-, Rohstoff- und Finanzkonzerne, die im großen Stil Landgrabbing betreiben. Heißt, sie kaufen und pächten Land, was automatisch zu Preiserhöhungen bei Lebensmitteln führt. Das führt wiederum zu Aufständen, Hungersnöten, Verlust an politischer Stabilität. Am Ende schließt sich der Kreis von Ausbeutung und Abhängigkeit. Wie kann man sich also vornehmen, den Hunger zu besiegen, wenn die politische Tragweite nicht mitgedacht wird? Nämlich wie Länder, vor allem im globalen Süden, von der Ausbeutung einer rohstoffgierigen, rein profitorientierten Industrie geschützt werden können. Vor den sogenannten neuen Kolonialisten, die Menschen und Ressourcen ausbeuten. Essen ist auch politisch, weil mit jedem Tag, der verstreicht, ohne dass konkretes Handeln zum Klimawandel erfolgt, der Hunger auf der Welt größer wird. Steigende Temperaturen oder Unwetter oder Stürme sorgen für eine unsichere Ernte. Jedes zusätzliche Grad sorgt für Verlust an Ernteerträgen. Pflanzen werden durch Hitze zum Beispiel nährstoffarmer, Weizen zum Beispiel weniger ertragreich. Vor allem die Länder des globalen Südens leiden bereits jetzt schon unter den spürbaren Folgen des Klimawandels. Sie sind auch die, die dem Wetter in der Zukunft am schutzlosesten ausgeliefert sein werden, obwohl sie am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben. Also wer trägt die Warenkosten, die entstehen, wenn Umweltzerstörung und Auswirkungen des Klimawandels nicht mit eingepreist werden? Am Ende wir alle. Ob über Steuergelder oder dass dieser Kampf uns alles kostet, was wir haben. Unsere Gesundheit, unsere Umwelt, unser Zuhause, unser Leben. Warum können die verursachenden Konzerne nicht herangezogen werden und zahlen? Wäre das nicht auch eine Methode des Staates, seine Bürger zu schützen? Und natürlich, reichen hier Reformen und geht es am Ende vielleicht um die Errichtung eines ganz neuen Systems? Wobei ich jetzt nicht von Systemsturz ausgehe. Aber interessant, wohin man kommt, wenn man einfach nur den Weg der eigenen Nahrung verfolgt oder diese Fragen mal aufmacht. Und das sind ziemlich viele Fragen und ziemlich viele spannende Fragen, weil sie uns ganz viel darüber erzählen, wie wir leben und vielleicht auch eine Möglichkeit, nach einem alternativen Modell oder neuen Ansätzen aufmachen, die auch lebenswert sind, aber vielleicht weniger auf Verschwendung ausgerichtet. Mich macht das Thema sehr wütend, oft fühle ich mich hilflos und im Grunde genommen ist das hier nur der Versuch, mich selbst zu ermächtigen. Ich sammle dieses Wissen, trage es zusammen und schaue mal, was am Ende dabei rauskommt. Ich bin kein Profi, sondern nur jemand, der sich für das Thema interessiert und vielleicht finden sich ja noch andere Leute, die da auch Lust drauf haben. Diesen Podcast betreibe ich aus Dresden, was man vielleicht auch hört oder auch nicht. Ich versuche hier diese Fragen für mich selbst zu beantworten und wer Lust hat, mir dabei zuzuhören oder sich vielleicht selbst zu Wort zu melden, immer gern. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir hören uns wieder. Vielleicht sind das auch eure Fragen, vielleicht tun sich für euch auch noch weitere Fragen auf. Ja, das hier ist nicht wirklich professionell. Ich mache das ja quasi für mich. Ich kann gleich verraten, viel professioneller wird es nicht. Aber ich denke, es reicht. Ich hoffe, es reicht. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal in der ersten richtigen Folge wiederhören. Bis bald!